SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Guten Abend bei SRF 1, es ist die Sendung Doppelpunkt. Auf diesen beiden Heftchen, die ich hier vor mir habe, steht auf dem einen Charles und Camilla, Ehe aus vor dem 10. Hochzeitstag. Und auf dem anderen steht da Angela Merkel, Rücktritt. Das sind zwei Schlagzeilen aus Klatschheftchen. Heftchen aus Deutschland, die sich eher an ein weibliches Publikum richten. Und in Deutschland heissen sie darum etwa Frauenklatschheftchen. Und ihr habt absolut richtig erraten, die beiden Schlagzeilen, Charles und Camilla, Ehe aus vor dem 10. Hochzeitstag und auch der Rücktritt von der Angela Merkel, die stimmen nicht. Das ist erstunken und erlogen. Und trotzdem werden die Heftchen millionenfach gedruckt und auch verkauft. Aber warum eigentlich? Warum haben solche Heftchen auch so einen riesen Erfolg, obwohl die Geschichten über Promis und Königshäuser meistens ganz strupp zurechtgebogen sind? Wer interessiert sich dafür? Wir haben nachgefragt, bei Heftchenmacher, Journalisten, aber auch bei Leserinnen und Lesern. Weil häufig ist die Antwort gekommen, also ich lese es nur beim Coiffeur. Und genau dort sind wir als erstes nachfragen. Das ist der Doppelpunkt vom SRF1-Redakter Ruben Born.
Samstagmorgen, ich sitze beim Coiffeur und zwar bei meiner Mutter. Sie hat ein eigenes Coiffeur geschafft und hat ganz viele so Frauenheftchen aufgelegt. Seit ich überhaupt denken kann, schon als Kind habe ich die Heftchen im Heftchenständer gesehen liegen und habe mich gefreut, weil sie so farbig sind. Rot, gelb, blau. Vorne drauf meistens eine Fotomontage von zwei Prominenten. Meistens irgendjemand vom Königshaus mit einer glänzenden Krone, leuchtenden Ohrring und die Augen kitschig blau eingefärbt. Ich habe mich nie wirklich um den Inhalt dieser Heftchen gekümmert. Habe sie einfach durchblättert und nicht richtig gelesen. Aber vor kurzem hat sich das geändert. Ich habe das Heftchen «Das goldene Blatt» vom Stapel genommen. 1,60 € am Kiosk. Vorne drauf eben der Charles und Camilla. Beide lachen vor einem roten Hintergrund. Ihr Krönchen ist goldig-silbrig und glänzt. Die Zähne sind fast schon kitschig weiss. Ihre Ohrringe glänzen. Der Charles, ein bisschen vorne versetzt, lacht ebenfalls, aber ganz verschmitzt und seine Augen in einem Himmelblau. Man sieht ganz klar, da hat der Computer nachgeholfen. Unterdurch steht in dicken, weissen Grossbuchstaben «Ehe aus» vor dem 10. Hochzeitstag. Ausrufezeichen. Also nach journalistischen Grundsätzen müsste die Geschichte ja eigentlich stimmen. Es ist keine Frage, sondern eine Tatsache. Ausrufezeichen. Ich blättere auf Seite 8. Titelstory steht oben drüber und auch wieder, das mal mit einem hellvioletten Hintergrund in dunkelvioletten Schriftzeichen «Charles und Camilla, Ehe aus». Schon wieder. Ich lese den Text.
Plötzlich steht die Welt still, denn auf England rollt ein unglaublicher Skandal zu. Alles deutet darauf hin, dass sich Charles 66 und Camilla 67 trennen werden. Und das noch vor ihrem 10. Hochzeitstag.
Ich fange an zu staunen. Und weiter?
Von einem Liebesaus war ja schon oft die Rede. Aber diesmal scheint es wirklich kein Zurück zu geben.
Zitiert wird nicht etwa der Charles selber, die Queen oder sogar die Camilla. Nein, zitiert wird ein sogenannter Hofkenner, ein Insider und sogar mehrere Hofangestellte. Ohne Namen. Der Grund für Trennung, laut dem Heftli?
Nach einem heftigen Streit soll Charles Camilla aufgefordert haben, die Koffer zu packen. Und Camilla? Sie flüchtete sich angeblich auf ihren Landsitz Raymill House in Ostengland. Das Band der Liebe zwischen den beiden ist zerschnitten, bestätigte ein Insider.
Aber wirklich harte Fakten sind das ja nicht. Noch mehr gestaunt habe ich am Schluss vom Bericht. Der Reporter oder die Reporterin geht gerade noch einen oben drauf.
Viele Briten verspüren sicher auch Genugtuung. Die einstige Rivalin der Königin der Herzen scheint für immer den Hof zu verlassen. 18 Jahre nach Dianas Tod siegt am Ende doch die Gerechtigkeit.
So tendenziös geschrieben, mit einer dürftigen Quellenangabe. Das kann doch fast nicht sein, denke ich. Mir stellt es fast Tor auf und ich nehme noch ein zweites Heftchen in die Hand. Das gleiche Format, 69 Cent am Kiosk. Das mal heisst das Heftchen «Revue der Woche». Auch hier blättere ich durch. Ich sehe viele Rezepte, viele Gesundheitsratgeber, ich sehe viele Kreuzworträtsel und Reisetipps. Ich sehe aber auch viel Werbung, wie schon in den anderen Regenbogenheftchen. Werbung für Blutdrucktabletten, Tabletten für die Augen, Milbenspray und Tabletten gegen Gelenkschmerzen. Also alles Mittel für eine ältere Leserschaft. Auf Seite 4 fällt mir ein Artikel auf über zwei Brüder, die eine Musikband haben mit dem Namen «Die Amigos», eine Schlagerband. Im Bericht steht, dass sich die beiden für die Sterbehilfe aussprechen. «Ich habe keine Angst vor dem Tod. Irgendwann sterben wir alle», sagt der eine. Der andere sagt, er möchte der Familie nicht als Pflegefall zur Last fallen und ist darum für die Sterbehilfe, falls er mal sollte unheilbar krank werden. Ich staune, wo ich die Schlagzeilen sehe dazu.
«Die Amigos, ihr trauriger Todespakt.»
Ausrufezeichen. Meine Stirnrunzeln werden alles wie grösser. Ich will von Medienexperten wissen, wie die Hefte funktionieren, wer sie liest und wer sie schreibt. Zuerst aber beim Coiffeur, bei meiner Mutter. Von ihr wollte ich wissen, warum sie die Hefte überhaupt kauft.
Weil das verlangt wird. Ich habe eine Zeit lang wirklich ältere Hefte gehabt. Also fast so wie beim Zahnarzt, die ein halbes Jahr alt waren. Und dann hat es also Kundinnen gegeben, die gesagt haben, sie möchten gerne die aktuellen Hefte. Weil da steht wieder etwas drin, was sie sonst was sie verpasst hätten, wenn sie jetzt das nicht lesen. Und vielmal ist es einfach so, dass die Leute wollen sehen, dass die Reichen und die Schönen auch ihre Probleme haben. Und ob das jetzt glaubhaft ist oder nicht, also ich glaube, das ist egal.
Das könnte man ja auch mit News machen, mit newsigen Zeitungen, mit einer NZZ, mit einer Weltwoche.
Ja, es ist so, wenn ich am Morgen die Zeitung lese, das Radio anschalte, es sind immer so furchtbare Sachen, die man muss verkraften muss. Und wenn man zum Coiffeur geht, dann würde man gerne also entspannen und nachher auch ein bisschen darüber reden. Und alles andere, das kann man am Morgen lesen oder in den Nachrichten hören. Also man muss das nicht auch noch zum Coiffeur tragen.
Wer liest die Heftli bei dir jetzt?
Alle Altersschichten. Und es ist auch, für die Jungen ist es lustig, wenn sie das lesen. Für die Älteren, es gibt auch Leute darunter, die wirklich alles glauben, was in diesen Heftli steht. Das gibt es auch. Aber es sind eher wenig.
Dann ist es dein Job, die Leute aufzuklären und zu sagen, es stimmt einfach nicht alles, genau, was da drin steht.
Genau. Weil vielmal ist das auch so, ich muss jetzt gerade mal schauen, so die Schlagzeilen, wenn es dann heisst, Helene Fischer und, wie heisst ihre Freundin, Silbereisen heiraten.
Da jetzt Demütigung.
Demütigung. Und dann, wenn man das genauer liest, ist es eigentlich nichts. Es ist nichts dahinter. Es ist nur, damit man die Heftchen kauft.
Du machst es, du kaufst sie.
Ich kaufe sie wegen der Kundschaft. Es wird verlangt.
Die Kunden verlangen das also. Und für das gibt meine Mutter alle drei Monate 160 Franken aus bei einem Heftli-Lieferant, der dann jede Woche 5 frisch gedruckte Heftli bringt. Und gerade eben war er da und hat alle auf eine grosse Beige gelegt. Während meinem Gespräch geht die Türen auf. Es kommt eine ältere Frau rein, eine Kundin um die 70.
Jesus, die vielen Heftli, die du hast, Inge. Du, Inge, ja ganz trockener Hals, darf ich einen Kaffee haben?
Ja, gern.
Sie schnappt sich gerade drei Heftchen. Eine Frau im Spiegel, Frau mit Herz und Neue Welt für die Frau. Und dann liest sie mir eine Schlagzeile über die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer vor in der Neue Welt für die Frau.
Bittere Demütigung vor laufender Kamera. Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil die Frau finde, die tut die Kamera und die tut niemand demütigen. Und das hätte mich im Grunde genommen auch nicht interessiert. Aber der Titel war gut geschrieben und ist geschrieben, dass man eben lesen will, was ist jetzt das?
Aber Journalismus ist das ja nicht wirklich. Warum lesen wir nicht lieber eine NZZ? Oder was haben wir noch? Beobachter haben wir hier noch irgendwo.
Ja, das tue ich manchmal auch durchblättern. Aber das ist mir jetzt fast für beim Coiffeur zu sitzen zu hochstehend. Das hier innen geht mir, ist mir einfacher zum.
Also die Neue Welt jetzt mit der bitteren Demütigung von der Helene Fischer?
Ja. Da zum Beispiel bei Frau mit Herz heisst es jetzt neue Babyträume von der Fürstin Charlene. Dafür habe ich jetzt gelesen, dass sie nach ihrem Zwilling ein Hündchen haben müssen, was mir ja eigentlich ganz komisch dunkt. Sie hat ja ihre zwei Kinder zum Streicheln und zum Machen. Sie muss jetzt nicht plötzlich nur ein Hündchen haben. Und jetzt will sie da nur mal ein Kind. Das dunkt mir, sie sich überfordert. Sie ist so oder so überfordert. Eben laut diesen Heftchen, die wir lesen.
Aber eben, eigentlich weiss man ja selber, das ist ein fertiger Habakuk, was da drinsteht. Ein
fertiger Habakuk, ja. Man weiss es, aber manchmal glaubt man es nicht. Und liest es eben gleich.
Nebendran sitzt der jüngere Herr, um die 30, also ganz eine andere Kundschaft, ein anderes Publikum. Ich frage ihn, welche Heftchen er bevorzugt, wenn er zum Waffen geht. Und auch er sagt, dass er pure Entspannung brauche.
Also, wenn ich ein Heftchen nehme, ist es eigentlich vor allem Gala. Aber grundsätzlich lese ich vor allem die Schlagzeilen.
Sagst du mal, warum Gala?
Das kann ich noch von meiner Mutter her, glaube ich. Und das ist irgendwie vom Format her, es sieht nicht ganz so böig aus. Es sieht so ein bisschen edler aus. Irgendwie, man hat so das Gefühl, da, und es hat ein bisschen mehr Inhalt.
Und eben, dann schaut zuerst auf die Schlagzeilen.
Ja, weil das am spannendsten ist. Dann kann ich entscheiden, ob ich es lesen oder nicht. Nehmen wir jetzt so zum Beispiel Gala, du hast schon Joel mit dem Shooting Star in San Francisco, hat irgendwie noch so ein bisschen etwas Weltoffniges, so ein bisschen grosse Welt, irgendwie neue Welt. Das ist halt mehr so das Schlager-Dings.
Die Geschichte, glaubt man die Geschichte?
Mit Vorbehalt, würde ich jetzt mal sagen. Mit Vorbehalt. Aber ja, wieso nicht? Dann hat man nachher etwas zum Erzählen.
Wenn jetzt so zum Beispiel ein NZZ liegen, noch nebendran, oder eine Weltwoche, oder irgendetwas, und das da, was würdet ihr auswählen?
Jetzt wirklich, wenn ich da bei der Inge bin, dann würde ich, glaube ich, würde trotzdem Gala bevorzugen. Weil es ist ja nur so, es ist eine schnelle Ablenkung, und da geht es nicht darum, dass ich irgendwie inhaltlich irgendwie wirklich auf Ort am Abend bin. Das kann ich, wenn ich zum Zug hocke und gehe arbeiten. Weil eigentlich bin ich ja da wegen dem Horschneiden.
Und nicht wegen hochstehenden Diskussionen.
Genau, und da muss ich mich nicht weiterbilden.
Es geht also in erster Linie darum, dass man beim Coiffeur abschalten kann, zurücklehnen und ein paar seichte, vielleicht auch lustige Geschichten mitnehmen kann. Ob die jetzt stimmen oder nicht, es gibt immerhin Gesprächsstoff.
Ein Tratsch, das müssen Sie gestehen. Ein Tratsch ist immer wunderschön. Man klatscht, so über dies und das. Und tatscht, das ist der größte Spaß. Man findet alles erzählenswert, was man grad selbst gehört. Und flüstert zu sich das Neueste so von Frau X und Herrn O.
Sie hören SRF 1 mit der Hintergrundsendung Doppelpunkt. Heute befassen wir uns mit den deutschen Klatschheftchen, Billigheftchen, wo auch Yellow Press genannt wird, oder Frauenzeitschriften. Die Heftchen heissen zum Beispiel «Frau mit Herz», «Freizeitrevue» oder «Neue Post» oder auch «Frau im Spiegel». Die Hefte berichten über prominente Personen mit vielen Bildern, abgelichtet in allen möglichen Lebenslagen. Darunter eine Schlagzeile, die irgendetwas suggeriert. Sei das Tränenkollaps, Demütigung oder zerbricht sie oder er an irgendetwas. Die Schlagzeile über Promis sind meistens derart abwegig geschrieben, dass es einem Angst und Bang wird. Sie denken vielleicht jetzt, gut, solange man das nur beim Coiffeur liest, geht es ja noch. Aber es ist nicht nur beim Coiffeur. Rund 10 deutsche Verlage poolen in Deutschland um den Markt vom Klatsch und Tratsch. Pro Jahr werden alles in allem 500 Millionen so Hefte gedruckt. Eine ziemliche Schwette an Klatsch, die hier produziert wird. Am meisten wird die Freizeitrevue verkauft, mit knapp 800'000 Exemplaren pro Woche, und kommt mit dieser Auflagenzahl in Deutschland an Zahlen vom Spiegel oder dem Stern her. In der Schweiz verkauft sich die Freizeitrevue um die 24'000 Mal, heisst es auf Anfrage beim Verlag der Freizeitrevue. Das Zahlen vom letzten Quartal 2014. Zum Vergleich, der Spiegel, der auch nur einmal in der Woche rauskommt, verkauft sich in der Schweiz zur gleichen Zeit nur gerade mal 13'000 Mal, also ein bisschen mehr als halb so viel. Mehrheitlich relevante Themen, aufwendig recherchiert, verlieren in der Schweiz gegen Klatschjournalismus. Aber warum das? Warum ist der Klatsch und der Tratsch offenbar ein Bedürfnis? Über andere lesen, über andere urteilen, obwohl wir eigentlich gar nicht wissen, ob es stimmt. Antworten bekomme ich von Markus Knill, einem Kommunikationsprofi, der auch schon mit prominenten Persönlichkeiten zusammengearbeitet hat und der sich mit dem Phänomen vom Klatsch und Tratsch befasst. Er sagt,
es ist von mir aus gesehen das Wichtigste, entspannt. Es belastet mich nicht. Es sind bekannte Leute, Helene Fischer, interessiert mich, was die macht. Ich kann ein bisschen im privaten Bereich etwas erfahren. Das ist spannend. Und im Alltag kann ich Stress und bin ich unter Druck. Und ich glaube, so Klatsch hat eine Funktion von Entspannen, Entlasten.
Aber ich nehme doch gerade mal das Beispiel von der Helene Fischer. Sie haben das angesprochen. Wenn man das jetzt so anschaut, da steht jetzt bittere Demütigung von laufender Kamera. Sie sagen, es interessiert sie, was sie macht. Bittere Demütigung von laufender Kamera. Da innen steht nichts anderes als, sie hat den Florian Silbereisen nicht erwähnt bei der Echo-Verleihung, bei der Dankensrede. Und das ist doch keine bittere Demütigung. Aber gleich interessiert es die Leute, was sie macht.
Ja, wie man überspitzt. Im Grunde genommen ist ja ein Lug. Stimmt gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Helene Fischer gar nicht, kein Wort von Demütigung sagt. Aber mit dem bittere Demütigung, da habe ich natürlich mit einem Wurm an der Angel hole ich den Fisch, da hole ich die Leser. Ich kenne Helene Fischer, ich sehe sie im Fernsehen und denke, was ist jetzt da passiert? Und schlage ein Heftchen auf und schaue nach mich im Wunder, was ist da passiert? Und schon hat er mich als Fisch oder an der Angel.
Nur, dass die Häftlinge gerade mit einem ganzen Fangnetz durchs Wasser streifen und ganze Fischschwärme an Land ziehen. Das machen die Häftlinge einerseits mit risserischen Schlagzielen, meistens mit negativen verbunden. Und das zieht, sagt der Markus Knill.
Der Mensch im Alltag, der hört, sobald etwas negativ ist. Ich sehe das als Ombudsmann von der Kantonsschule, wenn so ein Jugendlicher provisorisch ist und heimkommt und sagt dem Vater, ich habe schlechte Noten, dann hört er plötzlich. Und wenn er sagt, ich habe eine gute Note, dann liest er zeitig weiter. Also der Mensch hat Interesse, wenn er etwas Negatives hört. Und in der Regel bittere Demütigung oder Sensation, Glück verloren oder dort, wenn Tränen, das ist natürlich viel attraktiver, wie wenn man sagt, draussen scheint die Sonne, ein normales Leben. Und da schlägt kein Geist weg. Der Mensch ist gickrig nach Negativem. Und darum fängt man einen mit einer Negativmeldung. Ich kann mich auch, wenn ich sehe, so eine Helene Fischer, die ist enttäuscht. Dann kann ich mich trösten, auch sie ist enttäuscht. Ich habe ja meine Enttäuschungen. Ich kann mich stellvertretend für mich kann ich sagen, mir geht es eigentlich noch gut, wenn es der Helene Fischer so schlecht geht.
Die Gewissheit also, dass die Stars und Ständli halt auch nur Menschen sind. Und die Gewissheit, die brauchen wir. Wir sind alle von Natur aus gewundrig. Und mit «alle» meint der Markus Knill beide Geschlechter.
Meistens vermutet man, dass ich eine Frau, sogenannte Klatschweiber. Aber ich bin sicher, da geht querbeet durch alle Berufe durch. Das sind nicht nur vielleicht Leute, die nur eine Oberschule gemacht haben. Es sind auch Intellektuelle, die da lesen. Da bin ich ganz sicher. Also umsonst gehen die Häftli nicht weg.
Der Markus Knill sagt sogar, dass die Häftli so etwas wie eine Droge seien. Oder ein bisschen weniger zugespitzt. Salz in der Suppe vom Leben.
Es belebt, es bringt Farbe in den grauen Alltag hinein. Das dürfen wir wahrscheinlich schon sagen. Und es ist sogar so, dass die Leute, wenn sie miteinander reden, gibt es eine Art, nicht einen Teamgeist, sondern aber schweißt Gruppen zusammen, Arbeitsgruppen, wenn sie im Kaffee sind. Man kann reden darüber, man kommuniziert, tut einem gut.
Es hält die Gesellschaft irgendwie auch ein bisschen zusammen, so Klatsch und Tratsch.
Ja, sicher, weil es hat einen Einfluss auf die Befindlichkeit der Gesellschaft. Es ist auf der einen Seite ein Trost, auf der anderen Seite kann man sogar sagen, hat es eine soziale Komponente. Ich sehe, hallo, wenn ich etwas in der Öffentlichkeit, etwas Schlimmes sage über den Partner, dann das ist nicht gut. Ich kann auch wie lernen. Und durch das gibt es eine Art soziale Kontrolle. Das war früher schon, wo man Leute an den Pranger gestellt hat, die gestohlen haben, hat man gedacht, hallo, wenn ich still, können sie mir auch so gehen. Die Seite muss man auch noch beachten.
Und das wissen auch die Heftlimacher. Der Markt um die besten Berichte, um die exklusivsten Storys, ist hart umkämpft. Der Markus Knill hat schon etliche prominente Personen beraten, wenn es Anfragen gegeben hat von People- oder Klatschjournalisten. Er rotet allen Prominenten, holt nie einen Journalist ins Schlafzimmer. Behaltet sie draussen. Sonst sind sie gefangen und da kommen sie nie mehr daraus raus.
Ich habe zum Beispiel auch mal mit einem Sportler gesehen, die haben unbedingt in einer Liebesbeziehung wollen, dass der alles preisgibt. Das Verrückte ist, weil der Nein gesagt hat, hat man fast wollen erpressen. Und da habe ich einen Brief dann gesehen von einer Redaktion, die gesagt hat, wenn er da nicht Türen aufmache, dann würde er das bereuen. Also eine Art erpresst ist er worden. Also schon ein harter Markt. Denn wo draussen aushängt, das ist Geld. Jede Foto bringt etwas. Und zum Schluss kann ich sagen, sind eigentlich nur drei Sachen, die zählen. Mir hat einmal so ein Journalist aus der Boulevardpresse gesagt, wissen Sie, wenn wir das Zeug nicht verkaufen, dann sage ich, wir müssen zurückgehen zu unseren Bausteinen, entweder Sperma, Tränen, Blut. Und dann läuft das Geschäft.
Ein Tratsch, das müssen müssen Sie gestehen. Ein Tratsch ist immer wunderschön. Man klatscht so über dies und das. Und tratscht, das ist der größte Spaß. Man findet alles erzählenswert, was man grad selbst gehört. Und flüstert zu sich das Neueste so von Frau X und Herrn O.
Wir fassen zusammen. Wir haben etwas zu erzählen, wenn wir die Klatschhefte lesen und das Geschäft bei diesen Heften läuft. Aber damit auseinandersetzen tut sich niemand wirklich. Vor 2 Jahren hat sich das geändert. Das erste Mal hat jemand näher angeschaut. 2 junge Studenten aus Berlin. Der Moritz Tschermak und der Mats Schönauer. Die beiden sind vor 2 Jahren mal an den Kiosk und haben sich ein paar so Heftchen gekauft. Einfach, weil es noch Wunder genommen hat, was da so drinnen steht, sagt der Moritz Tschermak.
Da wurde uns klar, dass hinter diesen Lügenschlagzeilen eine ganz schöne Meinungsmacht steckt. Und wenn diese Hefte wollen, dann können die Karrieren zugrunde schreiben. Da können die natürlich auch in die andere Richtung Karrieren in den Himmel schreiben. Und diese Macht hat uns dann doch irgendwie interessiert. Und da dachten wir, das müsste man sich mal ein bisschen genauer angucken, was da eigentlich so alles passiert.
Das ist dann so weit gegangen, dass die beiden gerade eine Internetseite kreiert haben für eine Bachelorarbeit. Die Seite verzeichnet mittlerweile rund 2'000 Klicks pro Tag. Akribisch genau schauen die beiden die Artikel in diesen Klatschheften durch, schauen, ob sie und wie sie überhaupt journalistisch verheben. Schauen, woher die Heftchen die Geschichten über Königshäuser und über den Rosenkrieg bei Prominenten haben und welche Geschichten schlicht erfunden sind. Das Ergebnis? Vernichtend. Der Moritz Tschermak sagt, es brauche gar nicht viel, um dahinter zu kommen, was an diesen Schlagzeilen nicht stimmt.
Das löst sich also schon beim Lesen des Artikels sehr schnell auf. Dann gibt es aber tatsächlich Fälle, wo so ein bisschen eine kurze Internetrecherche nötig ist, um das so ein bisschen zu desillusionieren. Also ein Beispiel, da hatte das Heft Frau mit Herz über die Stiftung von Diana, der inzwischen gestorbenen Prinzessin in Großbritannien, geschrieben und hat gesagt, naja, da gibt's jetzt momentan so Verwerfungen, weil da werden Gelder, Spendengelder für unsittliche Zwecke verwendet. Und deswegen sind Prinz Harry und Prinz William, die Söhne von Diana, total in Aufruhr. Und das haben wir uns mal ein bisschen angeguckt. Und dann ging's darum, dass da Spendengelder für eine bessere Integration von Flüchtlingen in Großbritannien eingesetzt werden sollten. Und dann dachten wir uns erstmal, naja, dann ist die Geschichte, Leute, Frau mit Herz, wie reaktionär seid ihr eigentlich? Integration von Flüchtlingen ist doch nicht gerade das Schlechteste. Aber wenn man dann sich mal den Wikipedia-Artikel zu der Stiftung durchliest, dann sieht man, die haben die Arbeit schon vor einem Jahr eingestellt. Also die Stiftung gibt es überhaupt nicht mehr. Deswegen gibt es auch diese Verwerfung überhaupt nicht, von der die Frau mit Herz in der großen Titelgeschichte gesprochen hat. Und dementsprechend ist diese Geschichte komplett Murks. Also da reichte dann auch schon mal eine kurze Wikipedia-Recherche.
Manchmal reden die beiden auch gerade direkt mit den Promis oder mit dem Management der Prominenten und fragen, ob die Geschichte stimmt, sagt Moritz Tschermak. Er macht ein Beispiel.
Die Volksmusikerin Stefanie Hertel, die hat einen Ehemann inzwischen, der heißt Lenny Isis. Und da hat ein Heft behauptet, der denkt jetzt drüber nach, sich umzunennen, weil er nicht mit der Terrororganisation, die in Syrien unter anderem wütet, assoziiert werden möchte. Also der Name Isis muss verschwinden. Und dann haben sie ihm da auch so ein paar Zitate in den Mund gelegt. Und da rufen wir dann gerne mal beim Management eben kurz an. Und da bestätigte dann die Managerin uns auch, dass das völliger Quatsch ist und der nicht überlegt, sich den Namen irgendwie wegradieren zu lassen.
Es braucht manchmal also nur ein Telefon, um herauszufinden, wer was jetzt genau sagt. Im Journalismus ist das die sogenannte Quelle, also Quellenangabe. Und die Quellen, die sind meistens ziemlich dürftig bis absurd.
Das geht ja auch sogar so weit, dieser Irrsinn, dass manche Hefte schreiben, in Monaco pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Und das gilt dann als Quelle. Und in dem gleichen Artikel wird dann ein gewisser Fischhändler Lüg aus dem Hafen noch zitiert, wo es natürlich völlig, völlig wahnsinnig wird.
Und manchmal werden auch Ärzte beizogen, die den Artikel im Heftchen noch ein bisschen Pep geben, sagt Mats Schönauer.
Heißt es in der Schlagzeile, ein Arzt verrät Erstaunliches und dann wird es so angekündigt auf dem Cover, als hätte da tatsächlich jemand gesagt, der tiefere Einblicke hat in die Gesundheit von Schumacher oder von wem auch immer. Aber ist natürlich nicht der Fall. Da werden einfach allgemeine Aussagen umgemünzt und so präsentiert, als hätten sie sich konkret zu dem Fall geäußert.
Nur wissen die Leserinnen und Leser überhaupt, dass die Geschichten erfunden sind? Die beiden haben Probe aufs Exempel gemacht und sind an irgendeinem Kiosk in Deutschland gestanden und haben die Leute gefragt, die gerade so ein Klatschheftchen gekauft haben.
Was haben Sie sich gerade da geschnappt? Adel aktuell.
Ja.
Lesen Sie das häufiger?
Nein, nicht so. Ich wechsle immer. Meistens hole ich die neue Post oder das neue Blatt, aber sonst hole ich nichts.
Okay, warum ausgerechnet die?
Ah ja, das ist mir gefallen. Ich gucke durch, was mich interessiert, lese ich, was nicht, und ansonsten rätsel ich nur.
Warum holen Sie sich dann nicht so ein normales Rätselheft
quasi? Habe ich auch zu Hause, ne? Aber wie gesagt, da ist immer mal so ein bisschen was drin. Und halt, wenn man allein ist, dann holt man schon mal gern so ein bisschen was mit und denkt, oh Mann, geht's dir doch irgendwie besser, als wie wenn du da durch die Zeitung gezogen wirst oder so. Ne?
Ich kaufe regelmäßig so die aktuelle und so jede Woche, also 3, 4, 5 Zeitschriften auf jeden Fall. Ne? Wichtig ist für mich auch die Gesundheitstipps, die da drin sind. Ne? Das sind ganz tolle Dinger drin. Oder die Rezepte alles, ne? Die mache ich auch raus und sammle sie im Ordner hier.
Glauben Sie, dass da was alles steht? Oder?
Nein, weil ich merke sie an die Zeitschrift. Ne? Das ist, das jetzt hier zum Beispiel steht das hier, ne? Scheidungsdrama. Hier steht jetzt schon wieder neue Barbie-Träume. Ne? Irgendwie stimmt ja dann was nicht. Ne? Aber deswegen kaufe ich nächste Woche, kaufe ich die zum Beispiel, dann kaufe ich wieder. Verstehen Sie? Da sage ich nicht, oh, die haben mich ja jetzt wieder verarscht. Ne? Verstehen Sie?
Aber Sie glauben das nicht?
Ich glaube, nein, nicht alles.
Aber manche Sachen schon.
Manches ist, ja.
Also viele Leute wissen, es stimmt nicht alles, was da steht. 60%, 70%, 80% von der Geschichte stimmen nicht. Aber das Paradoxe, die Leute kaufen es trotzdem, sagt der Mats Schönauer.
Die Leser wissen schon oder die Leserinnen wissen schon, dass sie da betrogen werden und trotzdem funktioniert dieses System seit Jahrzehnten. Also haben wir auch die Vermutung, dass es viele Leserinnen gibt, die auch betrogen werden wollen oder die es in Kauf nehmen, dass da nicht die Wahrheit drin steht, aber das ist trotzdem so unterhaltsam, dass sie das in Kauf nehmen.
Und auch wenn die Damen dann irgendwie schon relativ reflektiert sind und sagen, naja, also da stimmt sicherlich nicht alles, heißt es ja im Umkehrschluss trotzdem, dass sie gewissen Geschichten glauben. Und es kommt dann oft das Argument, naja, also wenn das überhaupt nicht stimmen würde, dann würden die das ja auch nicht drucken. Also die Regenbogenpresse profitiert da immer von so einem Nimbus, den das gedruckte Wort noch genießt. Zumindest hier in Deutschland bei uns. Es gibt zwar natürlich viele, viele Rufe und Unkenrufe der Lügenpresse, aber trotzdem gilt in einer bestimmten Generation, glaube ich, noch, wenn etwas gedruckt wird in einer Veröffentlichung, in einem Buch, in einem Magazin, in einer Tageszeitung, dann wird da schon ein wahrer Kern noch dabei sein. Und man sagt ja auch oft so im Gespräch, das habe ich irgendwo gelesen, und dann ist das ein ziemlich starkes Argument für die eigene Argumentation. Und so argumentieren diese Damen dann auch. Also ein gewisser Kern Wahrheit wird da doch dran sein, wenn über Bettina Wulff geschrieben wird, dass sie eine Rabenmutter ist oder dass es ein Psychodrama im schwedischen Königshaus gibt. Das denkt sich doch niemand einfach nur so komplett aus. Und leider müssen wir dann immer sagen, doch, das denken die sich komplett aus.
Nur wer die Heftchen hinterfragt, merkt, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Wenn immer wieder vom gleichen Bärli die Trennung vorausgesagt wird. Und das Bärli ist auch nach Jahren immer noch zusammen. Ein Beispiel. Die beiden Studenten haben beobachtet, dass die Camilla und der Charles im Heftchen «Das goldene Blatt» schon über 20 Mal getrennt worden sind. Seit die beiden geheiratet haben, im Jahr 2005.
Es ist dann auch ganz interessant zu entdecken, wie die Steigerung der Titelschlagzeilen sind. Da wird erstmal einfach nur das Ehe aus in kleinen Buchstaben verkündet. Dann kommen Ausrufezeichen dazu. Dann wird Ehe aus komplett groß geschrieben. Dann kommt eine Dachzeile dazu, wo gesagt wird, jetzt aber wirklich Ehe aus, Ausrufezeichen. Sie haben es immer noch nicht hinbekommen, die beiden auseinanderzuschreiben, sind immer noch zusammen.
Und das Muster, also die Rolle von den verschiedenen Mitgliedern in den Königshäusern, sie gehen in diesen Heftchen sowieso immer die gleichen. Zum Beispiel ist Camilla immer die Böse und hat beim Heftli «Das goldene Blatt» keine Chance auf Rehabilitation. Anders bei der Fürstin von Monaco, bei der Charlene. Sie hat am Anfang ziemlich unterdurch müssen, wo sie noch nicht schwanger war, mit sehr vielen Negativschlagzeilen.
Da hat ein Heft eine Geschichte gemacht, auf der Titelseite mit einem Ausrufezeichen behauptet, dass Charlene unfruchtbar ist und dass sie psychisch daran zerbricht, dass sie keine Kinder bekommen kann. Wo es dann ja auch alles andere irgendwie als lustig mehr ist. Da ist dann auch nicht mehr, hey, was haben wir uns hier Tolles wieder ausgedacht, sondern da geht es wirklich schon stark um Persönlichkeitsrechte, um die Intimsphäre. Nun wurde Charlene dann 3, 4 Monate später schwanger mit Zwilling, wo man natürlich sofort sieht, das ist totaler Humbug. Da finden wir schon, dass es wirklich jenseits der Grenze ist, von dem, was geschmacklich, ethisch, aber auch rechtlich irgendwie noch vertretbar ist.
Klagen von Königshäusern gibt es keine, weil denen das schlichtweg nicht interessiert, was geschrieben wird. Oder sie bekommen es auch gar nicht mit. Und das müssen auch die Heftchenmacher. Je weiter weg ein Prominenter, desto skandalöser schreiben die Heftchen. Anders bei den deutschen Promis. Die gehen mittlerweile ziemlich heftig gegen die Häftlinge vor, erzählen die beiden Studenten. Praktisch jede Woche kommt eine Gegendarstellung oder eine Richtigstellung raus. Einer, der ziemlich gegen die Geschichte vorgeht, ist der deutsche Fernsehmoderator Günther Jauch.
Der wehrt sich wirklich wöchentlich dagegen und hat da eine Anwaltskanzlei, die sehr stark dagegen vorgeht und da auch sehr erfolgreich ist, weil diese Artikel einfach auch juristisch stark angreifbar sind.
Stark angreifbar und manchmal völlig aus der Luft gegriffen. Aber wer schreibt die Berichte überhaupt? Sind das nur Journalisten oder einfach gute Geschichtenverzähler? Ganz genau kann man das nicht sagen, weil die Verlage nicht wirklich irgendjemand von aussen reinschauen. Wenn man aber das Impressum anschaut, zum Beispiel im Heftli «Frau mit Herz», dann sieht man, dass hier praktisch nur Frauen arbeiten. Von der Verlagsleitung über die stellvertretende Chefredaktion bis hin zum Layout und Bildredaktion. Der Moritz Tschermak und der Mats Schönauer haben aber auch schon versucht, Kontakt über Facebook mit den Journalisten aufzubauen.
Da merken wir schon, dass das auch jüngere Frauen sind, die da sitzen. Also das sind jetzt nicht nur alte Damen, die sich da irgendwas ausdenken, sondern es sind irgendwie auch junge Leute, die jetzt vielleicht aus dem Studium kommen, Germanistikstudium oder eine Ausbildung gemacht haben, zu Mediengestalter oder wie auch immer. Und da jetzt dann vielleicht so den ersten oder zweiten Job dann auch antreten und vermutlich auch relativ viel Freiheiten im Sinne der Fantasie bekommen und sich da so ein bisschen ausleben können.
Das merkt man zum Beispiel auch an bestimmten Dingen. Zum Beispiel haben wir mal einen Rechtschreibfehler gefunden. Da ging es um Rammstein, den Ort in Deutschland, wo auch ein US-Stützpunkt ist. Die hatten konsequent im Artikel Rammstein mit Doppel-M geschrieben. Also der Ort wird nur mit einem M geschrieben, was eigentlich ältere Generationen wissen. Also der Ort war ja auch in Deutschland in den Schlagzeilen, als es damals ein Unglück gegeben hat bei so einer Flugshow. Und ja, jüngere Leute kennen Rammstein eher von der Band, die wird halt mit 2 M geschrieben. Und dass jemand Rammstein den Ort dann mit 2 M schreibt, deutet eher darauf hin, dass es jüngere Leute sind. Und so ja, finden wir da hin und wieder solche Indizien, die auch sehr stark dafür sprechen, dass es jüngere, weibliche, angehende Journalistinnen sind, die bei diesen Heften arbeiten.
Aber vom journalistischen Selbstverständnis her ist es schon auch immer wieder überraschend für uns. Die Leute sagen schon, was wir hier machen, das ist Journalismus, nur ein bisschen anders vielleicht. Also wieder beim Blick eben ins Impressum sieht man auch, dass es da Leute gibt, die als Volontäre laufen, also tatsächlich dann zu Journalisten in diesen Heften ausgebildet werden, was dann unserer Meinung nach natürlich fatal ist, weil sie da direkt am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn völlig falsche Methoden vermittelt bekommen. Aber trotzdem, also es gibt immer wieder Leute, die sich auch in den Kommentaren dann rechtfertigen und sagen, ja, ich arbeite da und was wir machen, das ist klar Unterhaltung, aber unterhaltender Journalismus, es gibt Fakten, über die wir schreiben und so weiter. Also die verstehen sich unserer Meinung nach schon selbst als Journalisten, wo wir ganz klar widersprechen würden.
Sie hören den Doppelpunkt auf Radio SRF 1. Wir tauchen nie in die Welt der deutschen Frauenzeitschriften, die es für ganz wenig Geld am Kiosk zu kaufen gibt. Aber wie kommen die Geschichten eigentlich zustande? Und ist das nur Journalismus, der die Regenbogenheftchen machen? Ich habe mit einem Chefredakteur von so einer Frauenzeitschrift reden. Aber bei Verlagen, die ich angefragt habe, ist als Antwort meistens gar nichts gekommen oder einfach, dass man bis zu den Sommerferien keine Zeit hat. Und in den Sommerferien sind ja dann alle in den Ferien. Aber eine Zusage habe ich bekommen, und zwar aus München. Dort, wo unter anderem das Klatschheftli «Frau im Spiegel» gemacht wird. Ein Heftli, das zwar nicht ganz so risserisch wie andere daherkommt, aber wo doch auch über Troyals spekuliert. Ich bin in München, ein bisschen außerhalb in einem Industriequartier. Es hat Lagerhallen dort von deutschen Shopping-Fernsehsendern, es hat einen Radiosender, einen Sportfernsehsender und es hat einen Funkenverlag dort, der eben das Heftli «Frau im Spiegel» rausbringt. Verabredet habe ich mich mit dem stellvertretenden Chefredakteur. In seinem Büro ist eine grosse Unordnung. Ich sehe dort ganz viele Hörerposten aufeinander aufbiegen in geilen Kisten. Es hat viele Bücher über Königshäuser kreuz und quer rumliegen, ein Teekrug auf dem Tisch, der leicht dampft und es hat eine halbvolle Cola-Flasche. Zmitz drin der Andreas Englert. Er ist seit 6 Jahren stellvertretender Chefredakteur von «Frau im Spiegel» und hat schon bei den «Schweizer Illustrierten» geschafft und beim «Blick». Ich lege ihm einen Artikel vor von einer Ausgabe von seinem Heft. Dort ist die Titelgeschichte über Prinzessin Caroline von Monaco. Das Heft schreibt «Ihr spätes Glück, wie sie eine neue Rolle in der Familie fand und wie Fürstin Charlene davon profitiert.» Wenn man die Geschichte so liest, dann sieht man, dass die Geschichte ja eigentlich gar niemals bestätigt. Es sind einfach Mutmaßungen, keine Zitate von jemandem. Der Andreas Engler sagt, mit einer Aussicht können wir trotzdem etwas anfangen.
Naja, man beobachtet die ganze Fürstenfamilie von Monaco, wie die meisten Königshäuser, natürlich auch Auftritte, die, sag ich mal, kleiner sind, die im Ausland auch gar nicht so beachtet werden. Sie dürfen nicht vergessen, Royals sind keine Schauspieler. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Sie werden Hollywood-Stars oder auch andere Leinwand- und Bühnengrößen finden, die das perfekt durchziehen. Prinzessin Caroline ist ein Mensch, der eine starke Mimik immer hatte, auch aus deren Körperhaltung und dem Ganzen. Sie macht ja ständig jetzt wieder Auftritte, was über Jahre hinweg überhaupt nicht stattfand. Da kann man natürlich schon auch was ersehen. Und man sieht ihre Kinder, so die Schwiegerkinder, teilweise sind dann Enkel mit dabei. Sie genießt diese Rolle und das ist augenscheinlich. Also ich denke, das ist keine unseriöse Form, das so zu interpretieren.
Das sind Mutmaßungen aber, das kann man schon sagen.
Das sind Beobachtungen, die man zusammenfasst. Sie sehen ja auch, das sind ja auch Bilder, die im Prinzip auch das illustrieren. Man könnte die Zeile natürlich jetzt auch irgendwie trockener machen und schreiben, ja, Caroline ist wieder zurück oder sie hat einfach eine wichtige Rolle wieder in dem Fürstenhaus übernommen. Das ist schon einfach ein Faktum.
Handfeste Fakten oder Beweise gibt es also keine, nur Beobachtungen. Man beobachtet ein Bild, eine Situation und strickt sich so einen Artikel daraus. Der Andreas Englert kann das trotzdem verantworten. Wichtig ist, die Leute interessiert es, ob das jetzt gesicherte Fakten sind, die man darüber berichtet oder eben nicht. Ich frage Andreas Englert, ob das überhaupt noch Journalismus ist, was er hier macht.
Sagt man so, was ist Journalismus? Das ist jetzt auch eine Frage. Journalist, das Wort Ismus, das klingt natürlich jetzt als Ende nach Ideologie. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja? Wissen Sie, Sie können auch sagen, was ist Kochen? Ein Mensch, der eine Servelatbude betreibt irgendwo am Bahnhof, der sagt, wieso, bei mir kriegen die Leute Würste, die sind in Ordnung, da wird ihnen nicht schlecht davon. Ich unterstehe der Lebensmittelkontrolle genauso wie der Sternekoch. Ich mache Menschen satt und ich biete dem, der vielleicht nur fürs Mittagessen 5 Franken zahlen kann, also wenn es jetzt nicht die allerteuerste Gegend ist, der kann mittags satt werden. Herr Sternekoch sagt, um Gottes Willen, wie kann man nur eine Servelat im Stehen essen? Wenn das Besteck nicht aus Massivsilber ist, dann schmeckt ja das Essen überhaupt nicht. Das ist das Thema Ernährung. Also das ist halt ein sehr weiter Bereich. Schauen Sie sich das mal an. Viele Kioske oder auch Buchhandlungen haben ja nur eine ganz schmale Palette und da sind schon die Wände voll. Das ist halt ein sehr weites Feld und ich sage mal irgendwo zwischen wirklicher Information und seichter Unterhaltung, anspruchsvoller Unterhaltung. Das ist halt ganz viel liegt da dazwischen und ich denke, in diesem ganzen Bereich tummelt sich alles das, was man journalistische Tätigkeiten nennt. Wir machen auch nicht die Meinung. Das ist ganz klar.
Aber der Journalist ist zur Wahrheit verpflichtet.
Also ich habe sehr viel Boulevard in meinem Leben gemacht. Ich habe ehrlich gesagt, da bin ich auch stolz darauf, weder in der Schweiz noch in Deutschland, eine einzige Klage überhaupt gehabt. Nicht mal, dass ich sie gewonnen hätte, sie wurde gar nicht angestrengt. Natürlich, wenn Sie über die Queen schreiben, können Sie das relativ entspannt angehen.
Ist ja das Schöne, bei die Queen wehrt sich nicht. Man kann schreiben, was man will.
Ja, das können Sie jetzt in dem Segment, ich sage einmal, der Geschichten. Sie dürfen aber eins nicht vergessen. Wir haben eine wahnsinnig, zum Beispiel bei Frau Spiegel und noch mehr bei Royal, eine Leserschaft, die sich sehr gut auskennt. Und haben Sie ein Foto von einer Hochzeit einer Grafenfamilie, wo in der 4. Reihe hinten an der 5. Stelle von links der Cousin steht, der Hans Eckbert heißt und Sie schreiben nur Eckbert, haben Sie innerhalb von ein paar Tagen 4-5 Briefe von Leuten, die dich darauf hinweisen, dass da ein Vorname falsch gesetzt worden ist.
Journalismus sei ein dehnbarer Begriff, sagt Andreas Englert. So habe ich das ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich zeige ihm ein paar Klatschheftchen, beispielsweise das, was über Helene Fischer schreibt. Sie hat ihrem Freund bei der Ansprache an die Rechenverleihung nicht gedankt. Das Klatschheftchen hat dann behauptet, dass Helene Fischer ihrem Freund eins wollte auswischen. Die Quellenangabe fehlt darauf. Ist das für Andreas Englert noch seriös?
Ich würde es als einen Teil des Marktes bezeichnen. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt auch solche Geschichten und solche Titelzeilen, die sind total abstrus. Und wenn dann da draufsteht, Camilla, Baby mit 69, ja, Queen und Prinz Philipp, er ist glaube ich jetzt 94, lassen sich scheiden, weil er eine neue hat. Das finden Sie teilweise durchaus auf solchen Titelblättern. Wenn Sie sich da damit auseinandersetzen, sagen Sie, naja gut, manche Kollegen in einem Teil der Branche haben immer gesagt, es ist besser, gut zu erfinden, als die Wahrheit zu schreiben. Sie sehen es aber andererseits auch, dass solche News, in Anführungszeichen, die dann als Headline präsentiert, wenn ja auch überhaupt niemand aufgreift. Es interessiert sich die Bild-Zeitung nicht oder der Blick. Es interessiert sich das Fernsehen nicht, weder die Boulevardmagazine noch die Nachrichtensendungen. Wenn denn das nur den Hauch einer Wahrheitschance hätte, würde das eine Riesenwelle auslösen. Aber man merkt schon, man sieht es liegen, sagt, das ist das Blatt so und so. Naja, okay, das ist deren Geschäft, das machen die so. Man lebt natürlich davon in dem Bereich seit langem relativ komfortabel, dass zumindest die ältere Generation oder die mittlere Generation der Monarchen gesagt hat, ach ja, die machen das jede Woche, mein Gott, interessiert uns eigentlich nicht. Wir beschäftigen uns jetzt nicht hier damit, da irgendwie groß jetzt dahinterher zu steigen. Das wäre auch eine Riesenarbeit. Das ist ja nicht nur in Deutschland, solche Blätter gibt es in Frankreich, in Italien, in Großbritannien, überall gibt es sowas. Das Problem, glaube ich, wäre zum Beispiel, wenn jetzt ein vermeintliches Nachrichten, wenn jetzt, ich sag mal, der Spiegel oder die NZZ schreiben würde, Prinz Charles finanziert seine Schlösser dadurch, dass er in seinem Diplomatengepäck Kokain in großen Mengen nach Großbritannien schmuggelt, dann würden sie wahrscheinlich die Anwälte am Hals haben. Weil dann würde man sagen, oh hoppala, das ist ein Umfeld, wo man davon ausgeht, dass wenn dort investigative Geschichten gemacht werden, dass zumindest etwas dran ist. Es gibt so ein Segment, ich würde jetzt mal sagen, ich habe in diesem Bereich nie wirklich gearbeitet. Ich habe im Boulevard immer gearbeitet, im People-Bereich stehe ich auch dazu. Das ist ein bisschen eine andere Welt, auch wenn vielleicht manches am Kiosk nebeneinander liegt.
Er verteidigt die Hefte also, obwohl die in vielen Fällen nur Vermutungen anstellen auf Kosten der Prominenten. Und das ist vor allem auch ein Geschäft. Ein Geschäft mit den Promis, sagt Andreas Englert. Viele Promis sind nur Promis, weil sie in diesen Heften ständig hin und her geschleigt werden.
Im Showgeschäft, nenne ich es jetzt mal, leben Leute von ihrer Popularität. Das geht ja heute auch schon ein bisschen in den Sport. Ich meine, ich sage jetzt nichts gegen die spielerischen Qualitäten von David Beckham. Es war kein Jahrhundertspieler als Fußballer, aber es war ein Jahrhundertspieler als Selbstvermarkter. Heirat noch schnell mal ein übrig gebliebenes Spice Girl, setzt ein paar Kinder in die Welt, die haben noch nicht mal einen Führerschein, aber schon Werbeverträge von Burberry. Und so funktioniert natürlich das ganze Geschäft.
Es ist ein Geschäft, ein Spiel, wo die Promis also auch mitspielen. Bares Geld, das für beide Seiten lukrativ ist. Und schlussendlich ist es der Leser, der alles finanziert, weil es halt eben auch kauft. Und die Promis wissen, wie sie sich in Szene setzen müssen, damit das alles halt eben auch funktioniert.
Die führen ihre Kinder spazieren, die gehen auf den Kürbismarkt, die gehen zu Walmart, die einen perfekt gestylt von vorn bis hinten, die anderen in der Jogginghose. Jeder pflegt sein Image. Da weiß vorher der Agent so und der Fotograf steht heute da und da. Und dann sagen die zum Star, jetzt geh mal bitte zu Starbucks, kauf dir einen Kaffee, halt den Becher in die Kamera, ich kann das Bild verkaufen und auf einmal hast du dann, was weiß ich, von Starbucks Gutscheine für deine nächsten 5000 Coffee to go. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell zusammengefasst, aber im Prinzip ist das ein Spiel, denn ich sage jetzt einmal so, auch wenn Sie die Blätter verteidigen, mal anschauen, ich möchte jetzt nicht irgendwas verteidigen, aber da steht ja jetzt nicht drin, dass diese Menschen sich irgendwelche Straftaten schuldig machen, Menschen mit Behinderung beleidigen, gegen Ausländer Parolen schwingen, mit Drogen handeln und sonst irgendwas. Und das sind halt dann immer so Sachen, wo es mal heißt, ja, sie weint, sie ist so traurig und sonst irgendwas. Ja, das mag schon sein, aber sie müssen auch eins bedenken, wenn sie es mal schaffen, als Sänger, als Schauspieler, als Fernsehdarsteller auf den Titel einer Illustrierte zu kommen, dann haben sie es eigentlich geschafft. Weil wenn sie das nicht hätten wollen in der Branche, hätten sie es nie müssen.
Fragt sich aber, wie lange das Spiel noch funktioniert. Zumindest bei der deutschen Yellow Press oder Regenbogen Press. Die bedienen eher ein älteres Publikum. Junge kommen praktisch keine mehr nach. Das heisst, sterben echt auch die Heftli aus mit ihren Lesern?
Die Marktentwicklung der letzten Jahre beutelt den Printbereich, das wissen wir alle. Man hat natürlich auch Leserwerte von Durchschnittsalter und sowas. Es kann sein, dass jetzt auf einmal die Generation, die heute jetzt, was weiß ich, alles über Smartphone und iPad erledigt, das auf einmal in 20 Jahren total kultig findet, solche Blätter zu lesen. Das weiß ich nicht. Kann es geben, aber nach allem Voraussicht nach, denke ich, wird da wohl eher irgendwann mal die Stunde geschlagen haben.
Das Geschäft mit den Klatschheftchen bröckelt also. Und das zeigt es tatsächlich. Das Heftchen mit der grössten Auflage in Deutschland, die Freizeitrevue, hat innerhalb von einem Jahr über 30'000 Leser verloren. Die Zeit von diesen Klatschheftchen ist vielleicht schon bald abgelaufen, weil die ältere Leserschaft buchstäblich wegstirbt und auch nur noch wenig Leser nachkommen. Zurück zum Coiffeursalon mit den vielen Klatschheftchen. Das alles, was wir jetzt in der letzten Stunde gehört haben, ist dort in dem Coiffeursalon mehr oder weniger egal. Es wird immer noch heftig Klatschheftchen gelesen, über die Geschichten geredet und man bleibt dabei, die Heftchen dienen zur Unterhaltung. Und in der Tageszeitung lässt man hier weniger lieber als eben ein Klatschheftchen.
Weil man bei denen weiss, da wird viel dazudichtet, das ist nicht wahr. Und in der NZZ weiss man es erst etwa nach 2 Tagen, weil man es vielleicht im Radio oder im Fernsehen hört, dass es auch nicht immer alles wahr ist.
Also dann liest man lieber solche Hefte?
Ich lese lieber das und weiss es zum Voraus schon.
Ein Tratsch, das müssen Sie gestehen. Ein Tratsch ist immer wunderschön. Man klatscht, so über dies und das. Und tratscht, das ist der größte Spaß. Man findet alles erzählenswert, was man grad selbst gehört. Und flüstert zu sich das Neueste so von Frau X und Herrn O. Oh.
SRF 1 Doppelpunkt.
Das ist
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.